Long time no here. Die letzte Folge ist wirklich schon eine ganze Weile her. Ich habe jetzt gerade mal geschaut. Am 12. Januar ist die letzte Folge rausgekommen. Und vielleicht hast du dich schon gefragt, ey, sag mal, wo ist denn der Typ eigentlich abgeblieben? Warum kommt denn da die ganze Zeit nichts mehr? Und ja, es gibt gleich ein paar Gründe. Der erste Grund ist, ich bin umgezogen und dieser Umzug, das hat sich irgendwie alles unwahrscheinlich lange gezogen. Aber es gab auch noch einen anderen Grund dafür. Denn ich musste mich jetzt die letzten Monate intensiv vorbereiten auf die Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Das habe ich die ganze Zeit sowieso schon nebenher gemacht, aber besonders so die letzten Monate waren jetzt voll mit Lernen, Verstehen, Wiederholen, Lesen und sich einprägen. Also es war eine sehr intensive Vorbereitung. Ja, dann gab es eine schriftliche Prüfung und eine mündliche Prüfung und ich freue mich riesig, dass ich beide Prüfungen bestanden habe. Das tut einfach richtig gut, wenn man sich auf eine Sache so lange vorbereitet und dann wird das belohnt, weil die Prüfung war echt schwer und Lernen ist jetzt nicht meine Lieblingsdisziplin. Ja? Also das ist nicht nur ein persönlicher Meilenstein für mich, sondern das hat auch meine Perspektive auf viele Themen, die ich hier so in dem Podcast bereits besprochen habe, nochmal geschärft. Das Coole ist, dadurch, dass ich jetzt diese Heilerlaubnis habe, stehen mir die Türen offen für, naja, psychotherapeutische Verfahren, die ich jetzt lernen kann. Und da bin ich auch schon fleißig dabei, das heißt, es wird direkt weitergelernt. Aber das bedeutet auch etwas hier für den Podcast. Nämlich, dass es in Zukunft noch tiefer reingeht und auch um psychische Erkrankungen gehen wird. Darüber, was psychische Erkrankungen überhaupt bedeutet, woran man sie erkennt, wie sie entstehen und natürlich auch, wie man sie behandeln kann. Also therapeutischer Content. Bisher habe ich das hier immer mal so angekratzt. Jetzt habe ich aber die Erlaubnis, wie gesagt, auch psychische Erkrankungen zu behandeln. Das heißt, ich möchte natürlich auch noch mehr darüber aufklären. Vielleicht noch ein paar Worte darüber, warum habe ich das überhaupt gemacht? Also erstens, weil es mir einfach Spaß macht und ich wollte einfach noch tiefer eintauchen, ich wollte noch mehr verstehen. Ich sag mal, der Bedarf daran ist einfach enorm groß und ich merke auch in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten, dass ich vielen von denen bisher auch immer nur bis zu einem gewissen Punkt weiterhelfen konnte, denn Coaching hat natürlich Grenzen und Coaching ist nicht Therapie. So, und viele Menschen brauchen aber Therapie und suchen dann aufgrund von, ich sag mal, weil sie keinen Therapieplatz finden, weil sie vielleicht schon schlechte Erfahrungen mit Therapeuten oder Therapeutinnen gesammelt haben, suchen dann nach Alternativen. Und genau das ist mir selbst auch schon passiert und ich möchte jetzt heute mal in der Folge genau darüber sprechen, über diese alternativen Angebote. Und gerade wenn ich so auf Social Media rumscrolle, wenn ich da unterwegs bin, dann fällt mir immer wieder auf, so gerade in dieser Coaching-Szene begegnet einem oft ein gefährlicher Mix aus Halbwissen. Es ist wichtig, mal darüber zu sprechen, dass diese ganze Szene, in der ich ja auch unterwegs bin, wirklich auch Schattenseiten hat. Und dass es mitunter auch gefährlich sein kann, sich da jemandem anzuvertrauen mit vielleicht Themen, die eher in Therapie gehören. Deswegen ist diese Folge eine kleine Einladung zum Hinsehen, zum Reflektieren und vielleicht auch zum Neusortieren für alle, die jetzt gerade auf ihrer eigenen Reise unterwegs sind und diesen Podcast hier hören. Ich möchte mit dieser Folge eine kleine Einordnung geben, die aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht wichtig ist, wenn man sich in die Hände von jemand anderem begibt. So, langes Intro-Geschwafel, aber ich war ja auch lange nicht da, von daher darf ich mal ein bisschen labern. Ich wünsche dir wie immer viele gute Erkenntnisse. Lass uns über die Schattenseiten der Coaching-Szene sprechen. Let's go! Umarme dein inneres Kind. Heile dein inneres Kind. Heile deine seelischen Wunden in nur 4 Wochen. Alles, was du dafür tun musst, ist hier diesen 4-wöchigen Kurs zu buchen oder komm in unser Theta Healing Retreat nach Bali und das kostet nur 4.500 €. Komm in unser Kurs für holotrophes Atmen und all deine Wunden aus der Kindheit, die werden endlich mal geheilt. Oder komm in unser schamanisches Ayahuasca Retreat. Buche den 4-wöchigen Werde-Männlich-Kurs und komm in Kontakt mit deinen männlichen Aggressionen. Und alle Frauen werden dir zu Füßen liegen. Werde all deine Unsicherheiten los mit dieser Klopftechnik hier. Alles, was du tun ist, du musst einfach klopfen. Klopf dir einfach so lange auf die Birne, bis es nicht mehr wehtut. Willst du für immer unzufrieden sein und arm sein? Oder willst du etwas daran ändern? Willst du endlich erfolgreich sein? Dann buche endlich diesen 4-wöchigen Werde erfolgreich Kurs. Schakalaka, leck mich am Ärmel. Scheiß. Okay, ich habe das jetzt alles mal so ein bisschen überspitzt dargestellt. Wobei, wenn man sich auf manchen Seiten so umschaut, so überspitzt ist das teilweise gar nicht. Ja, und ich will jetzt gar nicht alles grundsätzlich irgendwie schlecht reden, ja, was da draußen an Angeboten, was es da gibt. Es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die tolle Arbeit machen und gewissenhaft, moralisch, ethisch, vertretbar arbeiten. Aber ich sehe eben auch, dass es da draußen sehr viele Coaches und Coachinnen gibt, die mit dem Leidensdruck und der Unwissenheit von Menschen unglaublich viel Geld machen. Die Methoden, die sie dabei teilweise verwenden, sind oftmals mehr als fragwürdig und teilweise wird hier mit gefährlichem Halbwissen gearbeitet. Es werden hochwirksame Techniken aus der Traumatherapie angewandt, ohne dass dafür irgendwelche Qualifikationen vorliegen. Es wird mit vermeintlichen Geheimtechniken gearbeitet, die angeblich alles verändern in nur 4 Wochen. Teilweise sogar mit Substanzeinnahme und so weiter. Und hinzu kommt, dass viele Menschen offensichtlich einen großen Bedarf haben, auf der Suche sind nach etwas. Ich meine, es ist kein Geheimnis, es gibt einen unglaublichen Bedarf auch an Therapie und jeder weiß, Therapieplätze sind rar gesät und vor allem in eher ländlichen Regionen wartet man viele Monate, wenn nicht sogar Jahre auf einen Therapieplatz. Und wenn man dann mal einen Therapieplatz erhaschen konnte, dann muss das auch noch irgendwie passen mit dem Therapeuten oder Therapeutin. Ja, und hier gibt es natürlich auch gute und schlechte. Ja, viele, die auch in meinen Sitzungen sind, die haben Therapieerfahrung, aber die haben auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ich selbst habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, also auch da gibt es natürlich schwarze Schafe mit dem Unterschied, dass die aber in der Regel hochqualifiziert sind. Und das macht es nicht besser. Hinzu kommt, dass für viele das Thema Therapie auch noch immer noch ein großes Schamthema ist. Ja, also eine Riesenhürde. Ich bin doch nicht krank. Ja, und viele Menschen gehen dann auf die Suche nach möglichen Alternativen. Und hier wird man erschlagen von Angeboten. Das Internet ist voll damit. Für jeden ist was dabei. Ja, von Erfolgscoach über Single-Dating-Coaches, Beziehungscoaches, Selbstwert, Selbstliebe-Coaches, Achtsamkeits-Coaches und so weiter und so fort. Und ich kenne dieses Gefühl, da auf der Suche zu sein, weil ich nämlich selbst lange Zeit da auf der Suche war und auch noch immer bin. Und ich möchte heute in dieser Folge mal ein bisschen von mir erzählen und wie meine Reise sich da so gestaltet hat. Und dass ich eigentlich nur aus so einer Verzweiflung heraus, aus einer Hoffnung heraus, aber natürlich auch aus so einer Unwissenheit heraus Dinge ausprobiert habe, von denen ich heute sagen würde, huiuiui, da habe ich teilweise Glück gehabt, dass die vieles nicht noch schlimmer gemacht haben. Und ich bin als Kind schon mal irgendwie ein paar Mal beim Therapeuten gewesen, aber als Kind versteht man ja noch nicht so richtig, warum soll man jetzt dahin, was ist denn da los? Und ich hatte als Kind irgendwie mit Ängsten zu tun, wo ich jetzt heute natürlich aufgrund meiner Vergangenheit so ein bisschen zuordnen kann, woher kamen diese Ängste. Bin dann als Kind, meine Mutter hat mich dann damals mal zu einem Kinder- und Jugendtherapeuten gebracht, der hat da so ein paar Gespräche mit mir geführt, aber irgendwie war das nicht wirklich nachhaltig für mich. Und ich bin dann irgendwann selber nochmal auf den Trichter gekommen, als ich ein bisschen älter war. Hab mir gedacht, ich möchte einfach so ein paar Dinge mal aufarbeiten, weil ich hatte immer wieder auch mit depressiven Phasen zu tun und mit starken Verlustängsten zu tun und hab dann damals mal so ein bisschen geschaut, wo gibt's denn Therapie im Umkreis und hab dann ein paar Therapeuten angeschrieben und dann hat sich auch eine zurückgemeldet, dann bin ich dahin. Da gibt es ja immer diese probatorischen Sitzungen, da hat man die Möglichkeit dann, ich glaube, 3 bis 5 Mal sich dort zu sehen und zu gucken, ob es passt. Und da habe ich dann innerhalb der Zeit schon irgendwie gemerkt, irgendwie funktioniert das irgendwie nicht so gut. Ich fühle mich da nicht so gut verstanden. Weshalb es dann auch nur bei diesen 5 Stunden blieb. Und dann habe ich das Thema wieder ad acta gelegt. Und dann kam es ja 2012, ich glaube, die Story habe ich ja auch immer mal auch in Interviews erzählt und auch auf meiner ersten Platte ja ordentlich verarbeitet. Es kam zu einer Verurteilung, weil ich in der Schlägerei jemanden sehr stark verletzt hatte. Und der Richter hat mich dann zu einer sehr hohen Strafe verurteilt. Ich habe eine Haftstrafe bekommen auch. Und das war dann für mich der Anlass zu sagen, ey, ich muss gucken irgendwie, was da los ist. Also das kann doch nicht sein, dass ich in manchen Situationen da so die Kontrolle über mich selbst verliere und auch so mit solchen Aggressionen da auch zu tun habe. Und ich meine, wenn man sich so meine Familiengeschichte mal anschaut, Vater früh verloren, dann Bruder verloren, Mutter früh verloren, also wirklich so ein Verlust nach dem anderen, dann lässt sich das natürlich so ein bisschen herleiten, ne? Woher diese Verlustängste oder diese Ängste generell kommen und kamen und woher auch vielleicht die Wut kam, die sich dann in manchen Situationen da so übermäßig irgendwie entladen hat. Jedenfalls habe ich für mich dann beschlossen, ey, ich muss das Thema nochmal angehen und habe dann nochmal geschaut nach Therapie. Und da wird man ja erschlagen, ne, wenn man dann irgendwie anfängt zu schauen, oh Gott, ja, da gibt's ja dann Verhaltenstherapie, da gibt's dann tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, da gibt's da Psychoanalyse, da gibt's dann mittlerweile noch systemische Therapie. Also wo zum Teufel, was mache ich jetzt? Ja, und ich habe gedacht, komm, scheiß drauf, jetzt schreibst du einfach erstmal wie früher, schreibst einfach alle an, guckst mal, ob da überhaupt was zurückkommt. Dann habe ich schon die Erfahrung gemacht, krass, die meisten, also sind voll. Die meisten haben gesagt, na, meine Warteliste ist voll, also ich kann momentan, ich kann da niemanden mehr annehmen. Und dann hat sich aber eine Therapeutin zurückgemeldet, die hatte einen tiefenpsychologischen Hintergrund. Und bei der war ich dann auch relativ lange. Ja, und das war so eine ältere Frau, die ja, war sehr, sehr nett und hatte auch sowas, so ein bisschen was Mütterliches. Und ja, bei der war ich, wie gesagt, relativ lange auch, so über diese ganze Phase der Verhandlung, die dann im Nachgang noch kam. Also ich bin nach der ersten Verurteilung nochmal in Berufung gegangen und das hat sich halt ewig lange hingezogen. Da war ich bestimmt zwei, drei Jahre war ich bei der. Aber ich habe auch da irgendwie, selbst nach der Zeit, nicht das Gefühl gehabt, dass sich meine Problematik wirklich, dass sich da nachhaltig irgendwas verändert hätte. Jetzt im Nachhinein weiß ich auch, woran das gelegen hat. Nämlich zum Beispiel, dass die Therapeutin, dass da einfach Grenzen überschritten wurden. Also, dass ich teilweise in der Therapiestunde, zu einer Therapiestunde gekommen bin und sie mir erstmal irgendwie 20, 25 Minuten von ihrem Urlaub erzählt hat. Also, mich eigentlich so ein bisschen missbraucht hat für ihre eigenen Themen. Und das ist etwas, was gar nicht so selten passiert. Also, dass man wirklich, also hilfesuchend ist, dann begibt man sich in Therapie und dann wird man, oder, und dann haben die, also haben die Therapeuten ihre eigenen Themen nicht so richtig auf dem Schirm. Und agieren das so an einem aus. Und das ist mir passiert. Und ja, deswegen habe ich ziemlich lange Therapie gemacht, wo ich jetzt sagen würde, ja, es war ganz nett, aber so richtig geholfen hat mir das eigentlich nicht. Deswegen, ich verstehe da auch wirklich Leute, die sagen, boah, also ich stehe auf Kriegsfuß mit diesem Therapiescheiß. Ja, geh mir mit Therapeuten irgendwie weg. Das verstehe ich, weil sowas passiert, ja. Also sowas gibt es da draußen. Und wenn man keine Ahnung hat, wenn man, ich sag mal, völlig blind vertraut, dann, naja, woher soll man es auch wissen? Aber die Erfahrung hat mir persönlich eben gezeigt, dass man da nicht einfach nur blind vertrauen sollte. Ja, also ich kenne das auch ganz viel so aus, wenn man zum Arzt geht, dass man sich nochmal eine Zweitmeinung einholt und so weiter, weil, naja, es sind halt eben auch Menschen und die sind zwar gut ausgebildet, aber auch da gibt es eben, wie gesagt, gute und eher nicht so gute. Und deswegen, ich würde, glaube ich, ganz gerne auch nochmal eine Folge machen darüber, woran man das vielleicht so ein bisschen erkennen kann. Weil ich habe Jahre später dann nämlich nochmal Therapie gemacht und habe dann wirklich eine hervorragende Therapeutin gehabt, die wirklich sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat. Und also, wo ich auch heute noch immer super, super dankbar bin dafür, dass ich die kennenlernen durfte, weil das hat mein Bild über Therapie nochmal ganz krass oder gravierend verändert. Als ich allerdings raus bin aus dieser Therapie mit dieser älteren Dame, hatte ich, wie gesagt, nicht so das Gefühl, dass ich da nachhaltig irgendwie was verändert hätte. Also ich hatte nach wie vor mit diesen depressiven Phasen zu tun. Ich hatte nach wie vor auch mit diesen Aggressionen zu tun. Ich hatte nach wie vor auch ja, mit diesen krassen Stimmungsschwankungen und so weiter zu tun. Und ich habe mich dann wieder auf, naja, meinen eigenen Weg begeben, auf meine Suche begeben, irgendwie nach Antworten. Und habe auf diesem Weg dann vieles ausprobiert. Schweigeretreats, Hypnosen, holotrophes Atmen, Familienaufstellungen, etliche Seminare, Workshops, Online-Kurse, Bücher ohne Ende. Und ich habe teilweise wirklich viel Geld dafür ausgegeben, weil ich gehofft habe, hier endlich irgendwie Antworten zu finden. Rückblickend würde ich sagen, vieles davon war cool, ja, und hat mich auch hier und da mal so einen Schritt weitergebracht. Vieles davon war aber wirklich Quatsch und einiges davon war sogar, würde ich sagen, sogar gefährlich auch. Also da waren wirklich Sachen dabei, die ich ausprobiert habe, die hätten echt nach hinten losgehen können, gerade mit meiner Vorgeschichte. Und verrückterweise, so dass eine der ersten Dinge, die ich gemacht habe, nachdem ich aus der Therapie raus war mit dieser älteren Dame, ich weiß noch, dass die ziemlich krass Achtsamkeit propagiert hat. Also die hat immer über Achtsamkeit gesprochen und dann wollte die auch immer, dass ich so viel Achtsamkeitsübungen mache und so weiter. Und das ist auch alles ziemlich cool. Also Meditation ist bis heute etwas, was ich mag und was mir auch echt hilft. Aber sie hat damals mir den Tipp gegeben, mach doch mal so ein Schweigeretreat über eine Woche. beziehungsweise, ne, sie hat das so vorgeschlagen und ich dachte mir so, ja, vielleicht probiere ich das mal aus. So, die Therapie war vorbei. Ich wusste noch, wo sie das immer gemacht hat. Also sie selbst hat das auch immer wieder mal gemacht. Und da dachte ich mir, ach komm, probierst du das einfach mal aus, was soll passieren? Ne? Meldest dich jetzt einfach mal an für so ein Schweigeretreat in so einem buddhistischen Kloster, wo du dann hinfährst und dann wird da geschwiegen und viel meditiert und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, ich war mega aufgeregt, ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Ich hatte noch nie so lange meine Klappe gehalten und hatte aber auch schon so eine Vorahnung, was dann da passiert, wenn man plötzlich so abgeschirmt ist, weil du bist dann da auch irgendwo im Nirgendwo in so einem Kloster. Um dich herum ist nur Wald und ja, da bin ich hingefahren. Dann wurde uns geraten, das Handy am besten auszumachen in der Zeit. Das habe ich jetzt nicht komplett so durchgehalten, aber ich habe zumindest versucht, möglichst wenig irgendwie am Handy zu sein und mich auf mich selbst zu konzentrieren. Und das war abgefahren. Also man kam da rein und es gab eine kurze Einführungsrunde. Da war so ein großer Saal und da waren so 30 Teilnehmer in etwa. Und dann wurde uns gesagt, okay, jetzt gleich ertönt ein Gong und ab diesem Gong wird hier nicht mehr gesprochen. Und zwar für eine Woche. Und wenn die Woche vorbei ist, dann ertönt der Gong wieder und dann darf man wieder miteinander sprechen. Und naja, dann ertönte dieser Gong und dann durfte man nicht mehr sprechen. Alles, was man gemacht hat, wurde ab dann schweigend erledigt. Morgens um 5 Uhr aufstehen, Gehmeditation. Danach Sitzmeditation. Danach schweigend frühstücken mit 30, 40 anderen Personen in einem Saal. Ich kannte das so beim Frühstück, ne? Da wird viel miteinander geredet, man tauscht sich aus, man redet, aber das durfte, man durfte nicht reden. Ja? Man durfte nicht reden, alles musste schweigend erledigt werden. Das heißt, da waren 30, 40 Leute in diesem Saal und alle haben geschwiegen. Und das ist eine total weirde Situation, wenn man sowas noch nie erlebt hat. Ja, und so ging das die ganze Zeit weiter. Ne? Nach dem Frühstück Pause, dann wieder meditieren, bis zu 5 bis 6 Mal am Tag. Und zwischen den Meditationen hatte man immer wieder mal Zeit, alleine irgendwie spazieren zu gehen. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wir mussten so Wochenaufgaben übernehmen. Küchendienst, Putzdienst, Gartenarbeit, alles schweigend. Ne? Kein guten Morgen, kein guten Abend, man durfte sich zunicken, ja, und das war's. Anfangs fand ich das ganz cool, so die ersten 2 Tage mal so entkoppelt zu werden, kennt man sonst nicht so, ne? Also auch außerhalb des Klosters, habe ich ja gesagt, war nicht viel außer Wald, das heißt, man war total abgeschieden. Und mit der Zeit, also relativ schnell eigentlich, richtet sich dann der Blick immer weiter nach innen und auch durch die Meditationen, ne? Wenn man da wirklich also viel meditiert, die führen natürlich dazu, dass man sich immer mehr sich selbst zuwendet und seinen Gedanken und auch den Gefühlen, die dann da hochkommen. Etwas, was man im Lärm des Alltags eigentlich nicht so kennt. Ja, man hat ja immer irgendwas zu tun. Und wenn nicht, sitzt man am Handy, hört Musik. Und so verlockend sich das vielleicht anhört, ja, diesem Alltagslärm zu entfliehen, ich musste für mich relativ schnell feststellen, dass das keine besonders gute Idee war. So der erste Tag, das war noch ganz cool. So am zweiten Tag habe ich es dann schon gemerkt, oh, man beschäftigt sich immer mehr mit sich und seinen Gedanken und vor allem, naja, kommt man da in Kontakt mit etwas, was man so im Alltag relativ gut irgendwie unter der Oberfläche halten kann. Und nach dem 4. Tag dachte ich, ich halte das nicht mehr aus. Also man muss sich mal vorstellen, dadurch, dass man ja im Alltag die ganze Zeit in Bewegung ist, immer irgendwie Interaktion mit anderen Menschen hat, man hat etwas zu tun, man ist schon sehr abgelenkt von sich selbst und das vielleicht auch aus gutem Grund. Und das war in der Stille jetzt plötzlich nicht mehr möglich. Und anstatt dass sich da so ein tiefer Frieden in mir einstellte, überrollte mich plötzlich ein tiefer, festsitzender alter Schmerz. Eine Lawine aus Trauer, Ohnmacht. Ein Schmerz, der sich durch diese Stille langsam seinen Weg an die Oberfläche bahnte. So stark war dieser Schmerz, dass ich ihn wirklich also körperlich spüren konnte. So als wäre dieser Schmerz mein ganzes Leben lang so verschüttet gewesen und jetzt würde durch die Stille so, würde das so freigeschaufelt werden, wie so Brennstäbe. Und darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Und es ging mir dann wirklich von Tag zu Tag ging es mir zunehmend schlechter. Und es war auch niemand da, mit dem man wirklich auch mal hätte darüber sprechen können. Also es gab dann mal so einen Termin, den man kurz machen konnte, 5 Minuten bei so einem Zen-Meister, wo man da mal ganz kurz drüber sprechen konnte und dann ist man wieder zurückgegangen. Und zurückblickend würde ich sagen, dass ist etwas, was echt hätte nach hinten losgehen können. Also dieses Retreat, das hätte, also es hat mich völlig überfordert und ich habe das dann auch abgebrochen, weil das wirklich einfach nicht mehr ging. Ne? Also ich wäre ja fast suizidal geworden aufgrund dieses scheiß Retreats. Und natürlich, ne, wenn man so also traumatische Erlebnisse erlebt hat und das nie so richtig verarbeitet wurde und dann begibt man sich in so eine Situation, naja, ich habe das dann abgebrochen, ne, weil ich gemerkt habe, ich komme da einfach gar nicht mehr klar. Na, und natürlich habe ich gemerkt, boah, Alter, also da ist ja noch echt einiges los. Ne? Und keine Ahnung, niemand hatte da vorher mal mit mir eine Anamnese erhoben oder mir gesagt, ey, pass auf, bei deiner Vorgeschichte lässt du das besser mal. Es war schon fahrlässig, ne? Aber natürlich, ne, man kennt sich ja mit dem ganzen Kram nicht aus und man ist eben auf der Suche und ja, hofft, dass man irgendetwas findet, was einem irgendwie weiterhilft. Ne? Und das alles ja eigentlich aus dem Grund heraus, weil ich mir dachte, ey, scheiß drauf, ich probiere das einfach mal aus. Naja, und da ich ja jemand bin, der keine halben Sachen macht und da noch nicht genug hatte, habe ich dann unglaublich viel anderen Blödsinn ausprobiert. Also von holotrophen Atmen bis hin zu irgendwelchen Hypnose-Geschichten. Ja, und auch teilweise bei Leuten, wo ich sagen würde, boah, Alter, also weiß ich nicht, was für Qualifikationen die überhaupt hatten. Also ne, man ist ja dann wirklich auch sehr, sehr blauäugig, wenn man so auf der Suche ist und wenn man sehr hilfebedürftig ist. Will sich am liebsten jedem, der da irgendwie kommt und meint, irgendwie eine Lösung zu haben, in die Arme werfen und sagen, ja, bitte, hilf mir. Also gerade so dieses holotrophe Atmen, da war ich auch in so einem Zentrum irgendwie 3 Wochen und habe das ausprobiert. Das ist so eine Technik, bei der man quasi so künstlich hyperventiliert und sich mit Sauerstoff anreichert und man bekommt da wirklich in ganz tiefe Trance-Zustände und das hat auch so eine bewusstseinserweiternde Wirkung. Und das soll angeblich emotionale Blockaden lösen und soll bewusstseinserweiternd wirken. Und ja, man hat dann dort krasseste Erkenntnisse und so weiter. Ja, ich muss sagen, das war schon eine Erfahrung. Ich bin da auch sehr in Kontakt gekommen mit meinem Schmerz, mit meinen Emotionen. Aber so besonders nachhaltig war das nicht. Also ich habe oft die Erfahrung gemacht, es wird da mit Methoden gearbeitet. Die Leute werden da, also man wird da so reingeworfen. Und da werden Sachen aufgebrochen und dann wird man damit so ein Stück weit alleine gelassen. Ne? Und das ist ja auch nicht wirklich nachhaltig, wenn man eine Tür aufreißt, die ja aus gutem Grund verschlossen ist. Und dann ist die Tür auf und naja, super. Jetzt guck mal, wie du sie wieder irgendwie zubekommst. So, ne? Also das ist oft eben nicht sehr nachhaltig, aber es ist oft laut. Ja, es ist oft, also man spürt es krass. Und das ist das auch, was man bei diesen ganzen inneren Kindsitzungen und so weiter, die dann oft auch gemacht werden, ne, wo man dann wirklich auch was spürt. Man kommt ja auch in Kontakt mit etwas, ne, und dann geht man da raus und denkt, boah, krass, ich bin da mit etwas in Kontakt gekommen, ja, aber nur, dass man damit in Kontakt kommt, das ist nett und das kann gut sein und sinnvoll sein in einem richtigen Setting, aber was mache ich jetzt damit? Also nur, dass ich jetzt in Kontakt komme mit etwas, heißt ja noch lange nicht, dass sich das dadurch verändert. Dann eine andere Situation, in der ich mal war, ich war mal auf so einer Familienaufstellung. Also Familienaufstellung ist ja auch etwas so aus der systemischen Therapie. Das sind so, also eine therapeutische Methode, wo ganz viele Leute dann, also meistens sind das so über 10, 15 Leute. Und diese Methode dient dazu, verborgene Dynamiken oder Belastungen innerhalb eines Familiensystems sichtbar zu machen und aufzulösen. Die gehen ursprünglich, glaube ich, auf Bert Hellinger zurück. Ist ja jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall basierend auf der Annahme, dass Menschen oft unbewusst in Verstrickungen mit ihren früheren Familienmitgliedern stehen. Und das ist also wirklich auch ein richtig, richtig gutes, also spannendes Konzept. Aber das Problem ist eben, dass gerade bei diesen Familienaufstellungen, da werden dann auch Sachen aufgebrochen. Also ich war auf einer Familienaufstellung, da wurde dann ein Thema von einer jungen Frau bearbeitet. Und ich war dann in dieser Familienaufstellung Stellvertreter. Das heißt, ich wurde dann stellvertretend für ihren Vater eingesetzt. Und also diese Frau hatte da in dieser Stunde also einen kompletten Zusammenbruch. Also die war richtig, richtig am Arsch danach. Und man hat die jetzt danach nicht großartig weiterversorgt. Also die ist da raus und ja, musste jetzt mit dem, was da in dieser Familienaufstellung irgendwie rausgekommen ist, musste die jetzt irgendwie umgehen. Ja, wurde dann in ihren Alltag so entlassen. Und das meine ich eben damit, ne, dass da manchmal so eine Tür aufgetreten wird, ja, um irgendwie einen Effekt zu erzielen, ja, weil das ja auch Eindruck schindet. Naja, aber dann werden die Leute eben danach so mit ihrem Thema alleine gelassen. Also so gerade so in der Traumatherapie, ne, ist also Stabilisierung das Allerwichtigste. Also bevor Leute, wenn du jetzt wirklich in eine Traumatherapie gehst und das machst, da werden die Menschen in der Regel wochenlang vorher stabilisiert. Ne, also da ist diese Stabilisierungsphase, das ist so das Wichtigste. Ne, wenn man dann in so eine Konfrontation reingeht und dann eine Tür aufmacht, ja, dass die Leute nicht zusammenbrechen. Und vor allem danach wird eben, ja, wird danach vor allem, werden die Leute versorgt wieder. Ja, und das ist eben etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, und das habe ich jetzt mehrmals schon so erlebt, dass das eben nicht gemacht wird, wenn man da in diesen, ich sag mal, alternativen Richtungen irgendwie unterwegs ist. So, warum erzähle ich das alles? Weil es einen riesen Dschungel an Angeboten gibt und ich für mich einfach gedacht habe, hey, ich mache mal eine Folge und schau mal, wonach würde ich mich jetzt richten, wenn ich diesen Weg nochmal gehen würde. Ja, also wenn ich jetzt da draußen irgendwie unterwegs wäre, ich hätte irgendwie Bedarf, ich suche da nach etwas, worauf achte ich da am besten? Und es gibt da draußen mit Sicherheit viele verantwortungsvolle Coaches und Coachinnen und auch herausragende Therapeuten und Therapeutinnen, die wirklich extrem gute Arbeit machen, aber als Laie weiß man eben nicht oft, worauf man da achten sollte. Ja, und wie gesagt, ich war da selbst mal in dieser Situation und ja, weiß, wie das ist, wenn man einen hohen Leidensdruck hat, wenn man hilfesuchend ist und dann vielleicht nicht unbedingt direkt einen Therapieplatz bekommt, dass man dann anfängt, irgendwie Alternativen zu suchen. Ja, und dass man dankbar für jeden, der einem irgendwie die Hand reicht. Und wenn solche Hilfensuchenden mit großen Fragen und Sehnsüchten und Hoffnungen dann im Social Media auf sogenannte Heilsversprecher stoßen, die teilweise auch richtig gutes, lautes Marketing machen, naja, dann kann sowas eben auch verheerende Auswirkungen haben. Und deswegen jetzt die Folge. Grundsätzlich ist diese Suche nach Antworten ja was Wichtiges, ist ja auch eine wirklich hilfreiche Kraft. Aber sie macht uns eben auch anfällig für all diese Angebote da draußen, die wir bekommen. Heilsversprechen, Transformationsversprechen auf eine Art und Weise, die oft sehr motivierend ist und auch sehr aktivierend ist. Und meistens sind das ja auch sehr charismatische Menschen, ja, und mit vielen Followern und so weiter. Und, ne, das ist ja dann auch so ein bisschen die Evidenz. Ja, oh ja, wenn dem so viele Leute folgen, dann wird das, was der da macht, schon irgendwie richtig sein. Ja, also der Erfolg gibt einem recht. Und diese Szene, ja, ich nenne sie jetzt mal das psychospirituelle Szene, das ist ein Riesenmarkt. Da wird richtig, richtig viel Schotter gemacht. Und ich will diese Folge jetzt mal so ein bisschen dafür nutzen, einfach mal aus meiner eigenen Erfahrung heraus zu versuchen zu erklären, worauf man meiner Meinung nach so ein bisschen Acht geben darf. Also vor allem dann, wenn wir fremden Menschen die Wunden unserer Seele irgendwie anvertrauen. Ja, also wenn wir da wirklich auf der Suche sind und Hilfe brauchen. Ich behaupte da draußen, und besonders auf Social Media, gibt es viele sogenannte Coaches, Lehrer, und die nicht wirklich aufrichtig daran interessiert sind, Menschen langfristig zu helfen. Und auch wenn die das propagieren, ich behaupte, dass sie vor allem daran interessiert sind, sich an Menschen zu bereichern, ohne sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was sie bei Menschen damit auslösen. Und marketingtechnisch werden natürlich hier mit den perfidesten Methoden gearbeitet. Da werden Heilsversprechen rausgeballert. Ja, in 6 Monaten sind all deine Kindheitswunden geheilt oder in 6 Wochen. Und wie du endlich für immer glücklich wirst und keine Ahnung. Also ganz oft so absolute Aussagen und ganz oft schwingen da unterschwellig diese Botschaften mit, ja, die ganz schwierig sind. Menschen, denen es ohnehin schon schlecht geht, denen wird subtil oder auch ganz offen vermittelt, ey, du bist selbst dran schuld, ja, wenn du nicht weiterkommst, wenn du immer noch leidest, ja, wenn du das nächste Level nicht erreichst, dann liegt das daran, dass du dich eben nicht genug anstrengst, dass du dich nicht tief genug einlässt auf deine Emotionen, ja, dass du dich nicht genug öffnest, nicht genug bereit bist. Und vor allem dann, wenn man, nach diesen Kursen dann nicht das gewünschte Ergebnis erzielt hat, ja, dann liegt es halt an dir. Du hättest dich tiefer einlassen müssen. Du hättest dich einfach mehr öffnen sollen. Ja, und wenn du mit meinem Programm nicht erfolgreich bist, dann nur, weil du es einfach nicht richtig umgesetzt hast. Also es geht schon in so eine Victim-Blaming-Richtung. Ja, wenn der Erfolg einfach ausbleibt, dann liegt es angeblich immer an der betroffenen Person, aber nie am Angebot oder der Methode oder einfach, weil der Kurs scheiße ist. Und das ist oft so eine Taktik, so die Verantwortung umzudrehen und die Verantwortung komplett auf den Menschen abwälzt, der eigentlich da gerade Unterstützung bräuchte. Und viele dieser Coaches da draußen, die auf großen Bühnen stehen, ich würde am liebsten hier ein paar Namen nennen, aber ich verkneife mir das, Ja, die sind super charismatisch, die haben es verstanden, sich unglaublich gut in Szene zu setzen. Die wissen, welche Worte gut ankommen. Ja, die wissen, welche Sehnsüchte da draußen auch sind. Und die wissen, wonach sich die Menschen sehnen. Das sind Meister der Kommunikation. Oft verkaufen die sehr, sehr einfache Lösungen. Ja, nur dieser Kurs kann helfen. Und stellen sich dann so ein bisschen als die Heilsbringer, als die alleinige Wahrheit dar. Ja, Mikro in der Hand auf großen Bühnen, ja, dann Testimonials und Erfolgsgeschichten. Das erzeugt eben so einen psychologischen Effekt. Menschen hören auf, kritisch zu denken und denken, was der sagt, das muss ja irgendwie stimmen. Sonst wäre der doch nicht so erfolgreich. Das große Problem an dieser ganzen Szene ist, es gibt keine echte Regulierung auf diesem Markt. Also jeder Mensch kann sich Coach nennen, ohne wirklich eine Ausbildung dafür gemacht zu haben. Und jeder verwendet nach Belieben therapeutische Methoden, teilweise also hochgradig mit traumatisierten Menschen, ohne Ausbildung, ohne Supervision, ohne irgendeine Art von Qualitätssicherung. Naja, und das ist nicht oft ungefährlich. Deshalb möchte ich in dieser Folge so eine Art kleinen Leitfaden anbieten. Ein paar Punkte, auf die man vielleicht achten darf, wenn man sich entscheidet, bei so einem alternativtherapeutischen Angebot mitzumachen. Und diese Punkte sind meine persönliche Meinung. Das ist etwas, was ich aufgrund meiner eigenen persönlichen Erfahrung sagen kann. Etwas, was man aus meiner Sicht immer tun sollte, ist, wenn man jetzt bei so einem Online-Angebot irgendwie teilnimmt, gut prüfen, wer genau ist die Person da, die mir hier das anbietet. Ja, also welche fachliche Kompetenz bringt die mit? Was steht auf ihrer Website? Ist das transparent oder wird da schon so ein Eiertanz um die Qualifikationen gemacht? Ja, wird mit vielen Begriffen jongliert, aber nichts Konkretes gesagt. Also was befähigt denn diese Person, überhaupt so etwas anzubieten? Was ist ihre persönliche Expertise? Na, und also das ist etwas, worauf ich immer achten würde. Was sind da für Qualifikationen im Hintergrund? Was hat die Person, wie hat die sich weitergebildet? Ja, und dann natürlich der Preis. Wie teuer ist so ein Angebot? Steht das in Relation zu dem, was ich da wirklich bekomme? Wird mir versprochen, in 3 Monaten meine komplette Kindheit zu heilen für ein paar tausend Euro? Ich finde, da gibt es wirklich also auch ethische Grenzen, gerade wenn es darum geht, mit der Not von Menschen Geld zu verdienen. Und ich spreche da auch aus Erfahrung. Ja? Ich habe da wirklich selbst schon ordentlich Geld für ausgegeben, ohne dass es am Ende wirklich was gebracht hat. Ja? Also mehr noch, ich habe mich da teilweise echt so ein bisschen in Gefahr begeben. Ja? Und sich dafür zu verschulden und dann festzustellen, dass es sich am Ende nicht verändert hat, das ist also wirklich ganz verheerend. Vielleicht noch etwas generell: Heilsversprechen. Also das ist nicht nur unseriös, das ist sogar gesetzlich gar nicht erlaubt. Also kein seriöser Arzt, kein seriöser Therapeut, kein Heilpraktiker darf Heilsversprechen machen. Also das hat ja alleine damit zu tun, ich meine, jeder Mensch ist so individuell mit seiner eigenen Innenwelt und mit seiner eigenen Geschichte. Und diese Prozesse, die da passieren, die sind eben nicht so vorhersehbar. Ja, man kann nicht versprechen, wenn man ein Online-Programm XY macht, dass man dann geheilt ist. Ne? Und schon gar nicht in 3 oder 6 Wochen. Und da wäre sowieso schon mal zu fragen, was bedeutet denn Heilung überhaupt? Ja, also was heißt das denn in dem Kontext? Ne? Das wäre doch auch mal eine spannende Frage hier für den Podcast. Was ist überhaupt Heilung? Was heißt denn das überhaupt? Ja. Wird oft drüber gesprochen, aber was heißt das konkret? Ja, ab wann ist man geheilt? Zeit ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Also viele dieser Angebote, naja, die versprechen eben schnelle Erfolge. Ja, wie soll etwas, das schon vielleicht das gesamte Leben, was wir das gesamte Leben mit uns herumtragen, in irgendwie 3 oder 6 Wochen oder 3 Monaten plötzlich weg sein? Ja, wenn es so einfach wäre, dann bräuchte es keine Therapie, dann bräuchte man nicht teilweise Jahre, um Sachen aufzuarbeiten. Deswegen, achtsam sein mit dem Marketing. Ja, nicht alles glauben, was uns da draußen irgendwie erzählt wird. Kritisch bleiben. Und wenn wir merken, wir kommen nicht weiter, wir stehen da immer wieder am selben Punkt, dann kann es vielleicht bedeuten, dass wir wirklich jemanden brauchen, der uns auf diesem Weg länger begleitet. Nicht nur in einem 3- oder 5-Wochen-Kurs, sondern ganz persönlich, ganz individuell, in einem geschützten Rahmen. Jemand, der sich auch in meine Geschichte reindenkt. Naja, und das boomt ja auch alles gerade nicht zufällig so. So diese ganze psychospirituelle Szene, die wächst ja auch deshalb so rasant, weil es eben einen massiven Bedarf gibt und weil, naja, es auch einen Mangel an Therapieplätzen gibt. Ne, weil man auf eine Kassentherapie teilweise Monate, manchmal sogar Jahre warten muss und weil psychische Erkrankungen immer noch so stigmatisiert sind. Und deswegen sehe ich es auch hier als meine Aufgabe, jetzt noch mehr über psychische Erkrankung aufzuklären, mehr an Scham und Schuld aus diesem Thema rauszunehmen. So Menschen wollen sich oft nicht krank nennen müssen, um Hilfe zu bekommen und suchen sich dann deswegen solche Alternativen. Na, und ich möchte diesem Zuge erstmal meine Wertschätzung aussprechen für dich, ja, wenn du dich wirklich auf den Weg machst, in deiner Sehnsucht, in deinem Schmerz und deiner Hoffnung. Und vielleicht ist es wichtig zu erwähnen, Heilung ist, um das Thema nochmal aufzugreifen, ich glaube nicht, dass Heilung ein Produkt ist, ja, keine Ware, kein Ziel, das wir mit einem Kurs buchen können, wenn wir nur tief genug in die Tasche greifen. Heilung ist ein höchst individueller Prozess und dieser Prozess braucht Zeit, braucht Geduld, braucht Wiederholung und vor allem ein Gegenüber, das uns halten kann, ja, das sich Zeit nimmt, in unsere Innenwelt einzudenken. Ich glaube nicht, dass alle Coaches oder Anbieter in dieser Szene schlechte Absichten haben. Ich glaube, viele von ihnen sind Selbstsuchende und ja, viele von ihnen wollen wirklich helfen und tun das bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle. Aber ich finde, es ist wichtig, da wirklich auch auf sich selbst Acht zu geben. Gerade wenn man vielleicht eine schwierige Kindheit hatte, wenn man vielleicht Erfahrungen von starker Vernachlässigung hatte oder aber Trennungserfahrungen, vielleicht sogar Missbrauch oder Gewalterfahrungen früh in der Kindheit erlebt hat, dann würde ich dringend davon abraten, das mal ebenso nebenher in irgendeinem Online-Kurs aufzuarbeiten. Sowas gehört in der Regel wirklich in ein therapeutisches Setting. Und da braucht es in der Regel auch genügend Zeit, genügend Vertrauen, genügend Sicherheit und genügend Raum auch für das eigene Thema. Denn Heilung ist kein linearer Weg. Das ist nichts, was man irgendwie mal anfängt und dann kommt man dann an irgendeinen Punkt und dann ist das irgendwie fertig, sondern Heilung ist super individuell, ein ganz vielschichtiger Prozess und das verläuft bei jedem unterschiedlich. Und es gibt da keine Norm, keinen Maßstab, keine To-Do-Liste für diesen Weg. Na, es ist häufig auch mit Rückschritten verbunden. Und gerade diese Rückschritte, ja, die werden da in diesen ganzen Kursen und was weiß ich, was es da alles gibt, die werden da eben häufig nicht so richtig mit berücksichtigt. Na, aber auch das ist etwas, was einfach mit dazugehört. Ich denke, es ist so ein bisschen deutlich geworden, ne, auf was kann ich so ein bisschen achten und wo sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, bevor ich mich da irgendwie reinstürze. Okay. Das jetzt erstmal dazu. Ich hoffe, die Folge war so ein bisschen erkenntnisreich für dich. Mich würde aber auch interessieren, hast du vielleicht auch schon mal so Erfahrungen gesammelt? Also hast du bei irgendwelchen Kursen mitgemacht und hast da vielleicht auch sehr positive Erfahrungen gemacht oder aber auch sehr negative Erfahrungen? Bist vielleicht abgezockt worden? Hast vielleicht das Gefühl, boah, da wurde ich irgendwie richtig über den Tisch gezogen. Da wurde so ein bisschen mit meinem Leid auch versucht, Kohle zu machen. Dann schreib mir sehr, sehr gerne eine Nachricht hier auf Instagram. Und ja. Ansonsten, ich bin wieder zurück und ab jetzt kommt wieder regelmäßig Stuff. Falls du irgendwie Anregungen hast oder vielleicht ein eigenes Thema hast, über das ich hier mal im Podcast sprechen soll, dann schreib mir auch hier sehr, sehr gerne eine Nachricht. Auch für Themenvorschläge bin ich immer offen. Also falls dir gerade was auf dem Herzen liegt oder du jetzt gerade im Augenblick ein Thema hast, bei dem du nicht weiterkommst, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Ansonsten wünsche ich euch bis zur nächsten Folge eine gute Zeit und passt auf euch auf. Mach keinen Scheiß, bleib sauber. Bis dann.